Die Botschaft, einer aus einer Million, wurde am 24. April 1965 in Cliftons Cafeteria in Los Angeles gepredigt. Ich danke dir, Bruder Chakirian. Guten Morgen, Freunde. Es ist schön, dass ich an diesem Morgen wieder in Los Angeles sein kann, vor diesem großen Konvent, vor den kommenden Versammlungen dort im Embassy Hotel. Ich erwarte euch alle dort drüben zu sehen. Wir stehen alle in großer Erwartung, dass wir unseren Herrn Jesus treffen, dass wir ihn dort drüben sehen werden. Er versprach, dort zu sein, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Und ich bin sicher, dass ich ihm heute Morgen begegnete, als ich die Stufen hinaufkam zu diesem Auditorium, während all die Menschen mit großer Erwartung auf das Frühstück und die Ansprache warteten. Und es ist gut, hier mit euch versammelt zu sein. Den Zuhörern am Radio möchte ich sagen, dass so viele hier sind. Ich musste ins nächste Stockwerk hinab und sprach mit einigen. Ich sah so viele Anliegen, Herzleiden und verschiedene körperliche Leiden, und wir sind nun hier, um für die Kranken und die Leidenden zu beten. Gerade als ich das Ende der Treppe erreichte, ich sehe nun den alten Gentleman, er kam zu mir herauf und sagte, Bruder Branham, vor vielen Jahren, er sagte, er hätte ein so schweres Herzleiden gehabt, dass man dachte, er würde sterben. Und es wurde für ihn gebetet und die Gnade Gottes heilte ihn. Und er ist heute Morgen hier. Er ist hoch in seinen 80ern und er freut sich einfach. Das bewirkt, dass wir es von Neuem anpacken. Nun erwarte ich gewiss die Gebete der Menschen, die am Radio zuhören und auch von euch hier. Wenn ich diese Versammlung verlasse, dann gehe ich nach Europa. Dann hinab nach Afrika und weiter mit Versammlungen. Dies geschieht aufgrund einer Vision und ich bin sicher, dass dort eine große Versammlung sein wird. Ich fühlte seit Jahren, dass der Herr wollte, dass ich zurückgehe mit dem kleinen demütigen Dienst, den er mir gab. Ich glaube nicht, dass er damit schon am Ende ist dort drüben. Es scheint, wie wenn dort irgendwo noch eine Seele sein könnte, die ich im Netz des Evangeliums einfangen könnte, das er mir gegeben hat, um die Menschen darin zu fangen, mit der göttlichen Heilung, dem Gebet für die Kranken. Gewiss benötige ich eure Gebete, jene von euch hier und von denen, die unter den Radiohörern sind. Ich habe nun keine Zeit, um eine Schriftstelle zu nehmen zum Predigen. Ich erwarte dies in einigen Minuten hier in diesem Auditorium, aber ich möchte einige Momente mit euch sprechen, damit wir uns kennenlernen. Und für die Menschen draußen im Land werde ich sogleich das Gebet erbitten, auch für jene, die hier sind. Ich bin gewiss glücklich, all diese neuen Freunde zu treffen, die ich vorher noch nie getroffen habe, dass ich einfach mit ihnen in Kontakt komme heute Morgen. Wir hatten herrliche Zeiten in den Versammlungen an anderen Orten. Ich komme nicht allzu oft hier hinaus, es läuft so viel. Wir versuchen einfach die Straße warm zu halten zwischen Jeffersonville, Indiana und Tucson, Arizona, wohin wir vor einigen Jahren durch eine Vision des Herrn gezogen sind. Er sandte uns dorthin und wir wussten nicht, wohin ich gehen würde. Ich habe darüber zu vielen von euch gesprochen, hier bei Cliftons, kurz bevor ich ging. In der Versammlung in Phoenix, von der Vision, die gekommen war, ich sah sieben Engel in einer Wolke. Ich weiß, dass unter den Radiohörern viele nicht im vollen Evangelium sind. Für euch mag es ein wenig mysteriös sein, was es auch für mich wäre. Doch alles, was man erklären kann, das braucht man nicht im Glauben anzunehmen. Dinge, die man nicht erklären kann, müssen wir durch Glauben annehmen. Wir können Gott nicht erklären. Kein Mensch kann Gott erklären. Er ist souverän, er ist groß und mächtig. Wir nehmen es einfach an, weil wir wissen, dass er hier ist. Und durch unseren eigenen Glauben, weil wir es annehmen, gibt er eine Antwort. Die Taufe des Heiligen Geistes, worüber ich bald sprechen werde, über Gottes Weg, ein Ort der Anbetung. Und es gibt nur einen Ort, wo ihr ihn anbeten könnt, der einzige Ort, wo er euch begegnet. Er hat eine Gemeinde, einen Ort, eine Zeit und ein Volk, denen Gott begegnet. Ich hoffe, dass der Herr die Botschaften unseren Herzen hier segnet. Nach Tucson zu kommen war eigenartig. Diese Vision, die ich euch im Namen des Herrn sage, da war keine, soweit ich mich erinnern kann oder fragt sonst jemand, der sich erinnern kann, nie hat er etwas gesagt, das nicht die Wahrheit war. Es geschah immer so, wie er es sagte, dass es geschehen würde. Und aufgrund der Schrift muss er in dieser Art von Dienst zu uns zurückkehren, in den letzten Tagen. Das wird nach der Taufe des Heiligen Geistes sein, nach dem Zungensprechen und den göttlichen Heilungen und diesen Dingen. Es ist der Abschluss der Pfingstbotschaft. Davon sprechen wir heute. Von diesem Dienst von Christus, der sich selbst unter seinem Volk verkörpert, mit genau den Dingen, die er tat, als er hier auf Erden war. In seinem Leib, der Braut, die ein Teil von ihm ist, tut er dieselben Dinge als Mann und Frau oder König und Königin unmittelbar vor der Heiratszeremonie. So der Herr will, möchte ich diese Woche über einige dieser Dinge sprechen, draußen in unserer Kampagne hier im Embassy Hotel. Ich möchte euch damit etwas vertraut machen, in meiner einfachen Weise, wie ich es tue. Die Zeit und die Stunde, in der wir leben, wenn ein Mensch nicht weiß, welchen Weg er gehen soll, was er tun und in welche Richtung er gehen soll, dann geht ihr nicht mehr durch Glauben, dann vermutet ihr nur noch. Dann vermutet ihr, und vermuten bedeutet, dass man ohne offizielle Autorität vorwärts geht. Und wenn wir nicht die offizielle Autorität haben, um zu wissen, was Gott sagte, was in dieser Stunde geschehen werde, wie können wir uns dann in dieser Stunde stellen? Und wir müssen uns der Sache stellen. Und durch Glaube in sein Wort kennen wir die Dinge, die geschehen müssen, den Zustand der Nation, den Zustand der Menschen und den Zustand der Gemeinde und so weiter. Wir müssen dieses wissen, wie wir hinausgehen und der Sache begegnen können. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr es tun müsst, dann springt ihr einfach auf gut Glück hinein. Wie wir zu sagen pflegten. Ihr hofft, dass es hier sein wird. Ihr hofft dieses und jenes. Doch wird es dort sein. Aber Gott möchte nicht, dass wir es so tun. Er möchte, dass wir wissen, was er über diesen Tag sagte. Dann begegnen wir der Sache durch Glauben, weil er sagte, dass es so sein würde. Dann kennen wir die Wahrheit, denn wir haben nicht das Wort von irgendeiner Person darüber. Ihr habt sein Wort über das, was wir tun müssen. Und wir hoffen, dass unser himmlischer Vater uns das in dieser Woche gewähren wird. Es tut mir leid, dass ich unterbrach, als ich vor einigen Augenblicken darüber sprach, wie ich nach Tucson kam. Ich dachte, das Ende meines Lebens sei gekommen. Ich dachte, dass niemand je den Schock jenes Zustandes überleben würde, was in dieser Vision an jenem Morgen, etwa um 10 Uhr geschah, dass man so etwas überleben könnte. Ich kam nach Tucson und traf Vorbereitung mit meinem Sohn für meine Frau und für die Kinder, dass sie zu ihm gehen könnten nach meinem Ableben. Denn ich dachte, es bedeutete mein Ende. Und ich habe euch, bevor es geschah, in Phoenix in vielen Versammlungen erzählt, wie es geschehen würde. Einige Monate danach befand ich mich eines Morgens in Sabino Canyon. Dieser Ort liegt nördlich von Tucson. Ich war dort oben, um zu beten. Und während ich betete, hatte ich die Hände in die Luft erhoben und sagte, Vater, ich bitte dich, dass du mir irgendwie hilfst. Gib mir Kraft für diese Stunde, die nun vor mir liegt. Und wenn meine Arbeit hier auf Erden beendet ist, dann muss ich zu dir kommen. Nicht, dass ich bereuen würde, zu dir zu kommen. Und ich weiß, dass du für meine Familie sorgen wirst. Ich bitte einfach um Kraft für diese Stunde. Da traf etwas meine Hand. Für euch Radiohörer mag es eigenartig erscheinen, was ich sagte. Doch es ist die Wahrheit und Gott ist mein Richter. Ich schaute zu meiner Hand und da war ein Schwert. Es hatte einen Schutz über dem Handgriff und der Handgriff war aus Perlen gefertigt. Es war wie ein goldener Schutz, der sich über den Handgriff zog. Und die Klinge sah eher aus wie etwas Blendendes, wie Chrom oder so etwas. Und es glitzerte in der Sonne. Nun, es war etwa 10 oder 11 Uhr am Morgen, hoch oben, auf der Spitze des Berges. Ihr könnt euch vorstellen, wie sich jemand fühlt, und ich meine, dass ich bei klarem Verstand bin, wie sich ein Mensch fühlt, der mit einem Schwert dasteht, das von nirgendwo gekommen ist. Kein Mensch ist in der Nähe, meilenweit entfernt, und ihr haltet so etwas in eurer Hand. Ich fühlte es. Ich schwang die Klinge vorwärts und rückwärts. Es war ein Schwert. Ich schaute umher und sprach, wie kann denn so etwas geschehen? Ich stehe hier, da stehe ich, niemand ist da im Umkreis von vielen Kilometern. Woher ist das gekommen? Dann sprach ich, vermutlich ist es der Herr, der mir sagt, dass dies das Ende meiner Zeit ist. Da sprach eine Stimme und sagte, dies ist das Schwert des Herrn. Ich dachte, gut, ein Schwert, dann ist es für wie das Schwert eines Königs, wo sie jemanden zum Ritter schlugen, wie es in England und anderen Orten geschieht. Ich dachte, dafür ist es also, um einen Ritter zu machen. Und ich dachte, nun, vielleicht muss ich dann die Hände auf die Menschen legen. Ich hatte alle Arten von, der menschliche Geist kann so durcheinander sein, wie ihr wisst. Man weiß es nicht. Unser Gemüt ist begrenzt, er ist unbegrenzt. Und als, dann verließ es meine Hand und ich weiß nicht, wo es hinkam. Es verschwand einfach. Nun, wenn ein Mensch nicht etwas von geistlichen Dingen versteht, dann wird er verrückt bei solchen Dingen. Ihr würdet da stehen und euch fragen, was geschehen sei. Dann sprach er, diese Vision bedeutet nicht das Ende deiner Zeit, es betrifft deinen Dienst. Dieses Schwert ist das Wort. Die sieben Siegel werden geöffnet werden. Die Geheimnisse der... Nach zwei Monaten war ich oben in den Bergen mit einer Gruppe von Freunden, als es geschah. Sieben Engel, so deutlich wie ihr hier steht, sie rauschten herab vom Himmel. Felsstücke brachen los von den Bergen, rollten die Hügel hinab. Menschen standen dort und schrien und waren in Bewegung und überall flog Staub umher. Und als das geschah, sprach er, kehre nach Hause zurück. Jeder dieser Engel wird ein Siegel der sieben Siegel sein. Es ist auf Tonband. Das Buch wird bald herausgegeben. Es wird ein wenig grammatikalisch überarbeitet. Wie ihr wisst, ist meine Grammatik nicht sehr gut. Und die Menschen würden es nicht. Es müssen einfach Menschen sein, die mich lieben, die wissen, wie sie mich mit meiner Grammatik verstehen können. Doch ein Theologe bringt es in die richtige Grammatik für mich und er nimmt all die heraus. Vielleicht sagte ich dort ein falsches Wort und weiß es nicht einmal. Ich hörte jemand lachen und so vermute ich, dass die Grammatik nicht richtig war. Doch es ist wie mit einem Holländer. Nehmt das, was ich meine und nicht, was ich sage. Es geht nur noch 3 Minuten, so wurde mir gesagt, bis das Programm zu Ende ist. Ihr lieben Menschen dort draußen im Radioland und ihr, die ihr hier in der Zuhörerschaft seid, krank und bedürftig, würdet ihr nun einfach einander die Hände auflegen, während wir dieses Wort des Gebetes für die Kranken haben? Jesus sagte bei seinem letzten Auftrag an die Gemeinde, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Denen, die da glauben. Wenn sie den Kranken ihre Hände auflegen, dann wird es besser mit ihnen. Geliebter himmlischer Vater, wir sind heute wie Kinder. Wir gehorchen und tun, was du sagst. Wir legen die Hände auf all die telefonischen Anliegen. Du siehst sie dort draußen im Land, wie sie bedürftig sind, die Leidenden. Du siehst jene hier, die bedürftig sind und leiden. Wir übergeben sie dir, teurer Gott, mit diesem Glauben in dein Wort, dass du sagst, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, dann wird es besser werden mit ihnen. Gewähre es, Herr, im Namen von Jesus Christus. Amen. Bruder Branham beendet die erste Radioübertragung. Ich danke dir, Bruder Shakirian. Es ist gewiss ein Vorrecht, wieder zurück zu sein an der Radioübertragung, um zu einigen von unseren Freunden zu sprechen, draußen im Radioland und auch zu denen, die hier sind. Gewiss möchten wir diese Einladung für euch erweitern, dass ihr morgen Nachmittag zum Embassy Hotel kommt, damit für euch gebetet wird. Und nicht nur das, bringt auch jene, die Sünder sind und jene, die abgefallen sind. Wenn wir nur für die Kranken beten und wir sehen, dass Gott andauernd Wunder tut, doch dies kommt erst in zweiter Linie. Die Hauptsache besteht darin, gerettet und mit Gottes Geist gefüllt zu werden. Darüber werde ich zu euch in einigen Augenblicken hier sprechen, über das, was ihr braucht, wie wir gefüllt werden müssen mit Gottes Geist. Und göttliche Heilung zieht gewöhnlich die Aufmerksamkeit der Leute auf sich und es bringt sie in die Gegenwart Gottes. Wenn Gott etwas tut, von dem sie wissen, dass es, gut, es wird nicht verstanden, wir können nicht mechanisch zeigen, wie es getan wird, Gott tut es in seiner mächtigen Weise. Dies erweckt dann die Aufmerksamkeit der Menschen zu sehen, dass da eine Kraft gegenwärtig ist. Irgendwo, die etwas tun kann, das über dem menschlichen Begreifen liegt. Dies bewirkt, dass sie hinschauen zum Lamm Gottes. Und göttliche Heilung ist immer, mir wurde gesagt und ich glaube es selbst, dass ungefähr 60% oder 70% vom Dienst unseres Herrn göttliche Heilung war. Und er tat es, um die Menschen anzuziehen. Und als sie dann da waren, da sagte er, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben. Göttliche Heilung ist ein großer Magnet, um die Menschen dahin zu bringen, auf den Herrn Jesus zu schauen. Dr. F.F. Bosworth, der auch viele von euch ein Freund war, ihr habt ihn und seinen Dienst gekannt. Er bedeutete mir so viel als junger Prediger. Als ich mit meinen Versammlungen begann, traf ich Bruder Bosworth. Er pflegte zu sagen, göttliche Heilung ist, eine raue Bemerkung, göttliche Heilung ist der Köder am Haken zum Fisch. Er sagte, du zeigst dem Fisch nie den Haken, du zeigst ihm den Köder. Dann geht er auf den Köder los und kommt an den Haken. Und das versuchen wir. Unser Ziel ist es, die Menschen zum Herrn Jesus Christus zu bringen. Und er ist derselbe gestern, heute und für immer. Und wenn er in den vergangenen Tagen ein Heiler war, dann ist er auch heute ein Heiler. Nur noch ein persönliches Zeugnis, bevor ich für die Kranke bete, draußen im Radioland. Vor einigen Tagen saß ich oben in den Bergen, dort, wo damals eine große Sache geschehen war, ungefähr 15 oder 20 Brüder dort, wo der Engel des Herrn herabgekommen war. Ein großes Licht war dahergeflogen, wie ein Komet, auseinanderberstend. Durch die Berge und die Felsstücke flogen 200 Fuß oder mehr über die Erde. Es schlug die Spitze in den Bäumen weg und ich stand direkt darunter. Einige Momente bevor es geschah, hatte ich ihnen gesagt, dass es dort sein würde und was geschehen würde. Ehrlich gesagt, es wurde ihnen am Tag vorher gesagt. Und all diese Männer rannten unter die Autos, unter alles Mögliche und versuchten wegzukommen. Sie wussten nicht, was geschehen war. Und er sprach und sagte, was unmittelbar danach geschehen würde. Dort saß ich also auf jenem Felsen, wo er erschienen war. Ich hatte einen Freund, der mit uns war. Er kam von Minnesota herab. Seine Leute sind heute Morgen hier. Ich bin nicht sicher, ob er selbst hier ist. Vielleicht in einem anderen Stockwerk. Es ist Donovan Wirtz, ein feiner junger Mann, ein Lutheraner. Er hatte eben sein Leben Christus übergeben und wurde mit dem Geist erfüllt. Ein sehr demütiger deutscher Junge, etwa 30 Jahre alt, mit einer Familie und drei Kindern. Er war nach Tucson gezogen, um mein Nachbar zu werden. Ungefähr 300 oder 400 sind dorthin gezogen, um Nachbarn zu sein. Und ich bin froh, dass ich solche Nachbarn habe. Sie folgen mir überall hin, bis nach Südafrika. Überall hin. Einfach, um in der Nähe zu sein, um mit mir zu sein, damit sie sich an den Freuden des Herrn erfreuen können. Und er ist solch ein demütiger Mann, ich hatte ihn kaum bemerkt. Natürlich sind für mich die Leute, die ich kenne und mit denen ich mich verbinde, einfach wie meine eigenen Brüder oder Schwestern. Ich beobachte sie und wenn ich denke, dass sie aus der Linie sind, dann nehme ich sie zur Seite und spreche mit ihnen, weil ich sie liebe. Wir wollen in der Herrlichkeit zusammen leben. Wenn ich manchmal in der Versammlung spreche, dann denkt ihr, dass ich rau zu euch rede. Das geschieht nicht, weil ich euch nicht liebe, sondern es kommt von meinem Herzen, weil ich... Es gibt nur einen Weg, da gibt es nur einen Weg, um Gott zu dienen und das ist, und wir müssen in seinem Weg bleiben, ganz egal, wie unsere Gedanken auch sein mögen, in seinem Weg. Und dann sah ich, dass Donovan an seinem rechten Ohrläppchen geschwollen war. Es hatte etwa die dreifache Größe und war sehr rot. Nun gut, ich dachte, dass er vielleicht den Stachel von einem Kaktus in seinem Ohr habe, da wir einige Tage in der Wüste waren. Aber als ich ihn bei der Hand nahm, da sah ich es, dass es Krebs war. So sagte ich zu Donovan, Donovan, wie lange geht das schon so mit deinem Ohr? Ich tat so, wie wenn ich nichts darüber wüsste. Ich sagte, wie lange ist das schon dort, Donovan? Er sagte, Bruder Branham, etwa 6 Monate. Ich sagte, warum hast du mir nichts darüber gesagt? Er sagte, oh, ich sah, dass du so beschäftigt bist, darum wollte ich das nicht. Ich dachte einfach, vielleicht sagt dir der Herr etwas darüber. Dann sagte ich, bist du dir bewusst, was es ist? Das kann ich mir gut vorstellen, sagte er. Das ist richtig, sagte ich. Und am zweiten Morgen, es ging nicht länger, da hielt ich den jungen Mann an der Hand. Am zweiten Morgen war nicht einmal eine Narbe an seinem Ohr. Alles war vollständig verschwunden. So oft geben wir Druck, versuchen dies und jenes zu erreichen. Es heißt, diese Zeichen werden den Gläubigen folgen. Es heißt nicht, wenn sie für die Kranken beten, wenn sie die Hände auf die Kranken legen, dann wird es besser mit ihnen. Wir selbst müssen Glauben haben in das, was wir tun. Nun gut, vermutlich ist Donovan hier. Ihr werdet ihn treffen, er wird hier sein. Wenn er es heute Morgen nicht hier ist, dann wird er wohl in einem der anderen Stockwerke sein. Ihr werdet ihm begegnen und er wird sein Zeugnis geben. Was könnte ich noch sagen? Ich glaube, Lukas oder Johannes, einer sagte, dass die Welt die Bücher nicht fassen würden, die geschrieben werden könnten über das, was er in diesen letzten Tagen unter den Menschen getan hat. Wie die Kranken geheilt wurden, Alkoholiker wurden zu Tausenden befreit, da waren alle Arten von Krankheiten und Leiden. Ihr draußen im Radioland und ihr, die ihr hier seid, ich habe eine Menge Bitten in meiner Hand, die heute Morgen per Telefon hereingekommen sind. Es läutete andauernd, seitdem wir hier waren, 169 Anliegen sind heute Morgen durch das Telefon gekommen, seit wir hier waren. Wir wollen uns nun im Gebet vereinigen, während ihr alle jemanden eure Hände auflegt, draußen im Land. Legt einander die Hände auf, wenn ihr Gläubige seid, wenn nicht, dann legt eure Hand auf die Bibel oder auf etwas dort draußen, während wir hier und dort beten. Lieber himmlischer Vater, dieses kleine Zeugnis von Donovan Wertz ist nur eines von Tausenden, Herr, die du so voller Gnaden. Ich bete, dass du in den Herzen der Menschen hineinblickst, hier und im Radioland. Möge jeder geheilt werden, möge das Böse sie verlassen und mögen sie von ihren Leiden befreit werden. Gewähre es, Vater, im Namen von Jesus Christus, deinem Sohn, bitten wir es. Amen. Bruder Branham singt. Nun, ich bin schon zum dritten Mal hier oben heute Morgen und ihr wisst, dass uns eben gesagt wurde, dass wir das Gebäude in etwa 12 oder 14 Minuten räumen müssen. Das Management, welches sich im anderen Stockwerk befindet, gab bekannt, dass sie keine weiteren Mahlzeiten mehr servieren können. Unsere Mahlzeiten ziehen sich in die Länge. Wie ihr wisst, haben wir viele Gänge. So sind wir sehr froh, dass wir heute Morgen dieses geistliche Festessen einnehmen dürfen, wie ich es nennen möchte, mit dieser feinen Gruppe von Menschen. Ich möchte erwähnen, dass wir morgen Abend wieder Versammlungen haben, dieses Mal drüben im Embassy. Wir werden dort für die Kranken beten und erwarten, dass Gott uns begegnen wird. Ich bin gekommen, um meinen Teil dazu beizutragen, meinen Dienst mit allem, was möglich ist, dass diese Versammlung ein Erfolg sein mag. Nicht ein Erfolg, weil es unsere Versammlungen sind, sondern ein Erfolg, dass die Menschen Christus finden. Darin besteht der Erfolg. Jede andere Versammlung, wie sehr wir auch Gott preisen mögen, wie viele großen Dinge wir ihn tun sehen, wie oft er auch zu uns im Geiste spricht und so weiter. Wenn nicht etwas erreicht wird, dass einige Seelen ins Königreich Gottes gebracht werden. Bruder Shakirian machte eben eine deutliche Aussage, was er über diese Tage denkt, in denen wir leben. Ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass wir am Abschluss der Zeit leben, genau in den Abendschatten. Die Sonne ist weit gegangen und wenn wir Dinge geschehen sehen in der Weise, wie es heute geschieht, dann ist es schwierig zu sagen, was eine andere Generation noch bringen könnte. Vor einigen Tagen... Lasst mich euch einen Einblick in etwas geben. Sie untersuchen in ganz Arizona, wo ich lebe, alle Schulen. Sie testeten das Gedächtnis der Kinder, ohne dass diese es wussten. Was vermutet ihr, ist herausgekommen? Die Hochschule und die Sprachschulen waren inbegriffen und sie sahen, dass 80% der Kinder an geistiger Schwäche litten. 70% von ihnen waren Fernsehzuschauer. Seht ihr, das Böse, es ist einfach über uns gekommen. Und wir wissen nicht, wir fragen uns, woher es kommt. Wir können die Stimme Gottes hören, die dagegen schreit, doch sehen wir, dass wir da hineingewoben werden. Ich will euch etwas geben, das euch schockiert. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden hineingehen, sondern jener, der den Willen meines Vaters tut. Sein Wille ist sein Wort. Wir können so religiös sein, eine mächtige Zeit haben mit Jauchzen und Hüpfen in diesen Versammlungen, die wir... Ich möchte nicht kritisch sein, doch ich bin Gott gegenüber verpflichtet und meine Pflicht ist es, aufrichtig zu sein und das zu sagen, was er möchte, dass ich es sage. Und ich bin gewiss dankbar für diese Abteilung der christlichen Geschäftsleute von Kalifornien, die mich mit meinen Überzeugungen ertragen hat. Wenn ich meine Überzeugungen nicht zum Ausdruck bringe, dann bin ich ein Heuchler, dann bin ich nicht einmal mit euch aufrichtig. Und wenn ich mit euch nicht aufrichtig bin, wie kann ich dann mit Gott aufrichtig sein? Dann sehe ich euch und spreche mit euch. Natürlich tun wir das mit Gott auch, doch wir müssen wirklich aufrichtig und ehrlich sein. Wir befinden uns gewiss in einem schrecklichen, schrecklichen Zeitalter. Habt ihr je angehalten? Lasst mich euch eine kleine Analyse geben. Nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, werden hineingehen, sondern jene, die den Willen meines Vaters tun. Jesus sagte, auf der Erde lebt der Mensch nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, nicht hier und da ein Wort, von jedem Wort. Es war ein Wort, das von Gottes Geboten nicht geglaubt wurde, das all den Tod, die Sorge und jede Krankheit und Herzeleid brachte. Wenn man ein Wort Gottes verpasst, es heißt ein Wort, wenn er die menschliche Rasse in den Tod gab, nur weil sie ein Wort nicht glauben, gewiss, gewiss. Doch er sagte, es würde geschehen. Satan sagte, gewiss nicht, doch es geschah. Und so müssen wir jedes Wort von Gott halten. Und wenn die menschliche Rasse und all die Leiden und die Dinge, die über die menschliche Rasse gekommen sind, weil ein Wort falsch zusammengesetzt oder nicht geglaubt wurde, wie wollen wir dann zurückgehen, wenn wir ein Wort auslassen? Wenn es doch diesen großen Preis kostete, sogar das Leben seines Sohnes. Viele sind berufen, doch wenige sind auserwählt. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Ich kann daraus nun keinen Text nehmen, denn wir haben keine Zeit dafür, doch ich möchte euch davon ein wenig übergeben. Eines Tages ging ich mit Bruder Shakirian dorthin, wo sie Vieh kreuzen, und ich sah das Labor, wohin Bruder Shakirian mich mitgenommen hatte. Dort tauchten sie etwas in das Sperma eines Tieres. Es war ein Instrument wie ein Zahnstocher. Dann nahmen sie etwas von diesem Sperma und brachten es unter ein Mikroskop, wo es um hundertfaches vergrößert wurde. Da sah man kleine Keime, die in diesem Sperma umherspannen. Wir wissen, dass der Keim vom männlichen und das Ei vom weiblichen Tier kommt. Ich fragte den Chemiker dort, was bewirkt, dass dieses Kleine so springt. Er sagte, das sind kleine Bullen und Kälber, weißt du? Ich sagte, in diesem kleinen Tropfen, er sagte, jawohl. Dann sagte ich, dann sind vielleicht in all diesem Sperma etwa 1 Million von diesen. Er sagte, oh ja, pass nun gut auf. Wenn diese große Sache geschieht, dann wartet ein Ei auf einem Keim aus all den Millionen. Und da ist niemand, der sagen könnte, welcher Keim oder welches Ei es ist. Und wenn ihr die natürliche Geburt betrachtet, dann ist es das größere Geheimnis als die jungfräuliche Geburt. Denn in diesem Sperma ist ein einziger Keim, der zum Leben vorherbestimmt ist. Und alle anderen werden sterben. Und es ist nicht der erste Keim, sondern der erste, der einem Ei begegnet. Das Ei kann am Ende oder in der Mitte des Spermas hervorkommen. Die Keime können dasselbe tun. Der Keim kriecht ins Ei und der kleine Schwanz fällt ab. Nun bildet sich aus dem Keim das Rückgrat. Da ist nur einer aus einer Ladung, 1 Million, der es schaffen wird, nur einer. Und dies wird durch eine dem Menschen unbekannte Kraft bestimmt. Doch sie sind alle gleich. All diese Keime sind genau gleich. Bei den Tieren ist es gleich wie bei den Menschen. Es ist bestimmt, ob es ein Junge oder ein Mädchen werden wird, rothaarig oder schwarzhaarig. Es wird von Gott bestimmt. Alle sehen genau gleich aus, doch einer ist darin, der zum Leben bestimmt ist. Einer aus 1 Million. Doch alle sind gleich. Als Israel Ägypten verließ, da waren es ungefähr 2 Millionen Menschen, die zur selben Zeit auszogen. Jeder von ihnen hörte die Botschaft eines Propheten. Jeder von ihnen sah die Feuersäule. Jeder von ihnen war durch Mose im Roten Meer getauft worden. Jeder von ihnen jauchzte im Geist, schlug auf das Tamburin und lief mit Miriam am Ufer auf und ab, als Moses im Geiste sang. Jeder von ihnen trank vom gleichen geistlichen Felsen. Jeder von ihnen aß jede Nacht frisches Manna. Jeder von ihnen. Doch 2 schafften es ins Land. Einer aus 1 Million. Was war der Test? Alle tranken aus dem gleichen Felsen. Sie aßen alle das gleiche geistliche Manna, wie wir es heute Morgen essen. Doch der Worttest war ihre Prüfung. Als die Zeit von Kadesh Barnea gekommen war, als sie begannen, ins verheißene Land zu gehen, und sie konnten nicht hinübergehen, bis sie vom Wort getestet waren. Und all die anderen 10 kamen zurück und sagten, wir können es nicht schaffen, wir sind wie Heuschrecken für sie. Sie haben große Mauern um die Städte. Der Widerstand ist zu groß. Doch Josua und Kaleb beruhigten die Leute. Sie sagten, wir sind mehr als imstande, es zu tun. Warum? Gott hatte gesagt, bevor sie in das verheißene Land kamen, ich habe euch das Land gegeben. Ich habe es euch gegeben. Es gehört euch. Doch da war nur einer aus einer Million. Es gibt ungefähr 500 Millionen sogenannte Christen in der heutigen Welt. Und jeden Tag endet eine Generation. Was wäre nun, wenn heute die Entrückung käme und 500 Menschen weltweit gesehen würden in der Entrückung hinweggenommen? Ihr würdet es nie wissen oder in der Zeitung lesen, dass sie gegangen wären. Und das Kommen des Herrn ist ein Geheimniskommen. Er wird kommen und wieder verschwinden. Es wird solch eine Minderheit sein. Es wird sein wie in den Tagen der Jünger, als sie fragten, warum sagen denn die Schriftgelehrten, Elia müsse zuerst kommen? Er sagte, er ist schon gekommen und ihr habt es nie gewusst. Habt ihr je darüber nachgedacht, was die Menschen taten? Sie gingen einfach weiter und glaubten, dass Elia kommen würde. Und er war direkt unter ihnen und sie wussten es nicht. So wird es sein beim Kommen des Menschensohnes. Sie werden mit ihm genau dasselbe tun. Der Geist Gottes ist hier. Nun, was werden sie damit tun? Werden wir Manna essen und so weiter und uns andauernd aufwärts bewegen, während wir wachsen? Habt ihr je einen Samen beobachtet, wie Reverend Pitts vor einigen Momenten darüber sprach, wie ein Same in die Erde geht? Viele Samen sind dort in der Erde, als Gott sich mit dem Licht über dem Wasser bewegte und das Licht brachte die erste Gegenwart Gottes hervor. Gesprochenes Licht kam durch Gottes Wort. Und Gottes Wort ist die einzige Sache, die immer noch Licht bringt. Und als die Wasser zurückgingen, da war der Same schon in der Erde und das Licht brachte nur den Samen hervor, die einen Keim in sich hatten. Es ist Gott, der seine Schöpfung bildet. Und am Ostermorgen traf ein anderes Licht die Erde, als der Heilige Geist gegeben wurde. Und er ist gegeben, um diesen Samen Licht zu bringen, von denen Gott durch sein Vorherwissen wusste, dass sie hier auf der Erde sein würden. Er kannte den ersten natürlichen Samen und er weiß, wo der geistliche Same ist. Euer Leib lag damals hier auf der Erde, als Gott damals die Erde ins Dasein gebracht hatte. Wir sind ein Teil der Erde. Wir lagen dort und durch sein Vorherwissen wusste er genau, wer ihn lieben und wer ihm dienen würde und wer es nicht tun würde. Sein Vorherwissen sagte ihm das. Wenn nicht, dann ist er nicht Gott. Er kann nicht Gott sein, ohne unendlich zu sein. Und wenn er unendlich ist, dann weiß er alle Dinge. So seht ihr, dass die Menschen ihre Fehler machen. Sie strauchen darüber, sie laufen darauf zu, sie denken dies und jenes, doch es funktioniert nicht richtig. Das sehen wir. Doch da ist etwas, das richtig funktioniert. Das geschieht, indem man den vollkommenen Willen Gottes findet und in ihm bleibt, wozu Gott euch berufen hat. Wie Bruder Jack vor einigen Momenten sprach über die Sache dort unten am Pershing Square. All das Durcheinander, einer geht in diese Richtung, der andere in jene, über die Theologen und so weiter. Wenn ihr etwas über Theologie erfahren wollt, dann geht dort hinunter. Ich vermute, das ist ungefähr gleich wie im Hyde Park in London. Ich war einmal dort. Dort hat jeder seine eigene Idee. Es ist eine Ansammlung der heutigen modernen Welt von Babylon. Doch habt ihr beachtet, als Bruder Pitts heute Morgen mit seiner lieblichen Botschaft weiterfuhr, als er begann, aus dem Park zu gehen, da fand er in all dem Durcheinander eine kleine Osterlilie, wie er uns dies brachte. Sie musste nicht Ja oder Nein sagen. Ein Leben von Gott leuchtete in ihr, mitten in all diesem Durcheinander. Dort war sie mit ihrer Leuchtkraft, denn Gott hatte bestimmt, dass sie dort sein würde. Sie war dort inmitten all dieser Konflikte und niemand merkte es. Sie konnten die geistige Bedeutung davon nicht sehen. Und so ist heute unter all unseren großen Versammlungen, Gruppen, Gemeinden, Denominationen und so weiter, eine zieht in diese Richtung, wir müssen Baptisten werden oder Presbyterianer, wir müssen dies oder jenes sein. Doch in der Mitte von all dem ist eine wachsende Blume. Das ist die Kraft Gottes mitten unter uns. Sie kam direkt in der Mitte von uns allem hervor. Wir wollen einen Moment einhalten und es einige Minuten betrachten. Beobachtet es diese Woche und seht, wie es sich direkt vor uns entfaltet. Wir glauben, Gott wird es tun. Glaubt ihr nicht auch? Ich sehe, dass wir schon im unteren Stockwerk sein müssen. So lasst uns beten, alle miteinander. Lieber Gott, wenn wir unsere Häupter in deiner Gegenwart beugen, dann fühlen wir, dass wir so unwürdig sind, etwas zu bitten. Doch du hast verheißen, dass du uns nicht abweisen würdest, wenn wir kommen. Und diese rauen Erklärungen, die wir eben gebracht haben, es soll in keiner Weise eine Lehre sein, eine aus einer Million, doch einfach etwas zum Nachdenken. Denn du hast gesagt, eng ist die Pforte und schmal ist der Weg, der zum Leben führt. Und wenige werden ihn finden. Doch viele sind berufen und wenige sind auserwählt. O, ewiger Vater, sende das Licht des Evangeliums über diese Stadt während der kommenden Woche dieses Konvents. Und wenn da irgendwo ein Same wäre, dass es irgendwie durch deine eigene große Vorhersehung geschieht, wie ich es darzustellen versuchte, in diesem männlichen Sperma und dem weiblichen, mögen sie in der Versammlung rollen, möge der Heilige Geist ihnen Licht geben. Wir realisieren, dass die Zeit eventuell weiter ist, als wir denken. Wir beten Gott, dass während wir hierher kommen, wir glauben einfach, dass hier vielleicht etwas getan wird, das den Menschen helfen kann. Oder dass das letzte Schaf gefunden wird. Wir wissen, wenn die Schafherde vollzählig ist, wird der Hirte die Tür schließen. Wie es war in den Tagen Noahs, als das letzte Glied der Familie hereingebracht wurde, schloss Gott die Türe und sie schlugen und hämmerten an die Türe, doch es war zu spät. Teurer Gott, sie hatten die Gelegenheit. Du sprachst, ich bin die Türe zur Schafherde. Und wie treffend ist das Lied des Dichters, sind nicht 99 genug für dich? Doch nein, da war noch eines mehr. Es mag ein kleines schwarzes Schaf sein oder es mag ein kleiner Niemand sein oder eine kleine Sie oder ein Er. Wir wissen nicht, wo sie sind, doch diese letzte muss hineinkommen und dann wird die Türe geschlossen. O Gott, der du alle Dinge weißt, erforsche heute Morgen unser Leben und sende uns dorthin, wohin wir noch gehen könnten, damit wir dieses letzte eine finden können. Dass die Türe geschlossen würde mit dem Hirten darin, mit den Schafen, gewähre es Herr, wenn heute dieses eine hier ist, jenes, das zum Hereinkommen bestimmt ist. Alle, die mir der Vater gegeben hat, werden zu mir kommen und kein Mensch kann kommen, es sei denn, mein Vater habe ihn gezogen. Wenn da ein kleiner Zug ist oder ein kleines Gefühl, dass dies die Stunde sein könnte für jemanden hier in dieser Versammlung, hier oder im unteren Stockwerk oder wo immer ihr sein mögen, möge die Antwort sein, ja, Herr, ich bin dieses kleine Lamm, das umhergeirrt ist. Jenes, das sich verirrt hat, welches sich das ganze Leben dagegen sträubte. Ich fühle, dass ich kommen sollte. Doch heute hänge ich an der Seite meines Stuhles. Ich kann nicht hinauf, nicht hinab, ich kann in keine Richtung gehen. O möge der große Hirte kommen, mit sanften Händen hinabreichen und dieses eine sicher hineinbringen und es auf seine Schulter nehmen und es sicher zurückbringen. Vielleicht ist eines hier, Herr, das krank ist oder in einer ähnlichen Verfassung, dass der Arzt sagte, dass nichts mehr getan werden könne. Er versuchte alles, um es zu befreien, doch er konnte es nicht befreien. Es liegt außerhalb seiner Reichweite. Da ist nichts mehr, das er tun könnte. Seine Medizin oder sein Messer können es nicht erreichen. Doch, o Herr, da ist nichts zu weit entfernt für deinen Arm und dein Wort ist dein Arm. Und so beten wir, lieber Gott, dass du an diesem Morgen, während wir zu dir sprechen, hinabreichst und das eine ergreifst, das krank ist und sich nicht selbst helfen kann, das außerhalb der Reichweite aller wissenschaftlichen Möglichkeiten steht, außer Reichweite des Arztes. Mögen sie geheilt werden, gewähre es, Herr. Wenn wir an David denken, der die Verantwortung über einige Schafe hatte, es waren nur wenige, doch eines Tages kam ein Bär hinein oder ein großer Löwe, nahm dieses kleine Schaf, nahm es und wollte es fressen. Genauso wie der Krebs einen Leib auffrisst. Doch David, obwohl er nicht so gut ausgerüstet war und kein Gewehr hatte, er war auch kein Mann des Schwertes, er hatte nur eine Steinschleuder. Doch er ging diesem Schaf nach. Als er dieses Tier gefunden hatte, das im Begriff war, dieses kleine Schaf zu töten, da tötete er es mit der Steinschleuder. Das war nur eine einfache kleine Waffe, ein Stück Leder und eine Schnur, doch er hatte Vertrauen darin. Wir haben kein großes Genie unter uns. Herr, wir sind einfache Menschen mit einem einfachen kleinen Gebet. Doch wir kommen heute Morgen hinter einem Schaf des Vaters her, hinter dieser Frau, die voller Elend durch die Straßen ging, Zigaretten rauchte und versuchte, ihren Frieden durch die Zigarette zu finden. Hinter dem Mann her, der zu tief ins Glas schaute und versuchte, davon loszukommen. Doch der Feind hat ihn festgehalten. Hinter jenem Burschen oder Mädchen, das versuchte, recht zu tun, doch sie konnten einfach nicht die Kraft finden, um von der falschen Sache loszubrechen. Wir kommen im Namen des Herrn Jesus Christus, um an diesem Morgen dieses Schaf zu beanspruchen. Wir fordern den Feind heraus, da wir nur eine einfache Sache haben, eine Steinschleuder. Ein kleines Gebet, doch wir kommen, um dieses eine zurückzubringen zur Herde des Vaters. Damit wir Rechenschaft für die Dinge ablegen können, die unseren Händen übergeben wurden. Möge die Kraft Gottes nun Glaube in die Herzen der Menschen entfachen und möge diese verlorene Seele heute Morgen umkehren. Mögen die Versuchungen dieses Lebens, wende sie ab, lass ihn gehen und möge er sich auf den Schultern des Meisters in Sicherheit finden, während er wieder zurück in die Sicherheit getragen wird. Wir bitten es im Namen von Jesus. Amen. Gott segne euch alle. Bis ich euch morgen wieder sehe, ich werde nun die Versammlung Bruder Schekirian übergeben. Bruder Brennan beendet den dritten Teil. Dieses, ich hoffe, dass ich mehr Gnade gefunden habe in den Augen Gottes und für euch, als dass wir glauben würden, dass ich hier stehen könnte, um etwas zu erzählen, das falsch ist. Ich habe kürzlich meinem 56. Geburtstag gehabt. Das ist nicht einfach die Botschaft eines alten Mannes. Ich glaubte dieses, seit ich ein kleiner Junge war. Und wenn es nicht richtig wäre, dann wäre ich die törichtste Person, die Gott je auf Erden hatte. Ich habe mein ganzes Leben für diese Sache gegeben und ich kann mit Aufrichtigkeit sagen, wenn ich 10.000 Leben hätte, dann würde ich nie meine Meinung ändern. Nun, Heilung ist in der Reichweite jeder Person. Denke daran, Heilung liegt in euch. Gott legte jeden für sich, der je am Baum sein würde, in den Baum, als er den Baum im Garten pflanzte. Seht, der Pfirsichbaum, der Apfelbaum oder ein Fruchtbaum muss wachsen von dem Wasser, das er aus der Erde trinkt. Jeder von euch hat die Anlagen in sich, damit ihr euch befreien könnt. Denn es ist Gott, seitdem ihr in Christus hineingepflanzt wurde, durch die Taufe, nicht durch die Wassertaufe, durch eine geistliche Taufe. Morgen Nachmittag, so der Herr will, werde ich darüber sprechen, was und wie die richtige Anwendung davon ist. Wir haben die Versammlung am Nachmittag, so wird es mit keiner von euren Versammlungen im Konflikt sein. Schaut nun, ihr alle steht da als Gläubige. Dann ist das Leben, das in Christus war, in euch. Wenn ihr es nur sehen könntet, es ist die Sache des Teufels, euch davon abzublocken, euch in Blindheit zu halten. Wenn er euch blind machen kann, dann wisst ihr nicht, wohin ihr geht. Ein blinder Mann kann nicht sagen, wohin er geht. Er muss das Verständnis von jemandem suchen, der sehen kann, bis wir es verstehen könnten. Muss uns jemand sagen, was die Wahrheit ist? Und Christus ist für dich gestorben und du bist von der Welt in Christus hinein verpflanzt. Alles, was du brauchst, ist in dir durch die Taufe des Heiligen Geistes. Ist das nicht richtig? Das Einzige, was du nun tun musst, beginne einfach davon zu trinken. Und wenn der Baum trinkt, dann beginnt er seine Blätter hervorzustoßen, die Knospen und jedes Jahr die Früchte. Die Frucht ist nicht in der Erde, die Frucht ist in der Pflanze. Wie viele verstehen das? Sagt Amen. Die Frucht ist in der Pflanze und jede Pflanze muss von seiner Quelle trinken. Wenn der Regen fällt, dann gibt er der Pflanze Leben, von dem sie trinken kann. Während sie trinkt, wächst sie und sie trinkt, bis sie in der vollen Knospe ist. Wie die Gemeinde, die in diesem Zeitalter ausblühen muss. Wenn wir trinken, wachsen wir. Wenn die Pflanze nicht trinken will, dann kann sie nicht wachsen. Wenn ihr es nur einfach glauben könnt, jeder für sich. Natürlich wisst ihr, wie der Herr handelt. Er zeigt verschiedene Dinge in der Versammlung, die ihr getan habt und was ihr nicht hättet tun sollen. Wir hoffen, dass der Heilige Geist diesen Morgen auf uns fallen würde, um so etwas zu tun, als wir dastanden. Doch ich wartete noch weiter. Ich denke, die Nervosität ist schuld. Man denkt daran, dass gewünscht wird, dass wir das untere Stockwerk verlassen. Sie möchten das und es ist nun spät. Doch glaubt ihr dies von ganzem Herzen, bitte tut es. Wenn ich in euren Augen Gnade gefunden habe als ein Mensch der Wahrheit, dann glaubt dieses. Legt nun einander die Hände auf. Seht nun, die Bibel sagt nicht, dass diese Zeichen William Branham folgen werden. Es heißt nicht, dass sie nur Oral Roberts folgen werden. Es heißt nicht, dass sie Bruder Cobb oder jemanden folgen werden. Diese Zeichen werden denen Mehrzahl folgen, die da glauben, wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen. Dann sollen sie genesen. Es ist diese Kraft Gottes, die in euch ist, die das Leben in die Person bringt, auf der ihr eure Hand habt. Die lebenbringende Quelle des Heiligen Geistes. Teurer Gott, im Namen von Jesus Christus, in diesem entscheidenden Augenblick, wenn die Gemeinde, mögen sie in diesem Augenblick nun ohne Nervosität dastehen, möge nun die Kraft, die Christus aus dem Grabe erhob, ihnen die Wahrheit des Evangeliums lebendig machen, dass der Auftrag Jesus lautete. Wenn sie die Hände auf die Kranken legen, dann sollen sie genesen. Möge jede dämonische Kraft, jede Krankheit, jedes Leiden, alles Quälende, das auf diese Leute gekommen ist, möge es gerade jetzt verschwinden durch Glauben. Als gläubige Menschen bitten wir im Namen von Jesus Christus. Amen. Erhebt nun eure Hände und gebt ihm den Lobpreis, wenn ihr glaubt, dass er es tun wird. Lieber Gott, dieses Kind wird sterben, Herr, wenn dieses nicht getan würde. Ich verurteile diesen Knoten im Namen von Jesus Christus. Möge er dieses unschuldige Kind verlassen. Amen. Die Ärzte haben es versucht und sie haben versagt. Glaubt einfach.